Jetzt im Gespräch ist Reiko Wöllert von der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die ABL setzt sich für eine gesunde und kleinteilige Landwirtschaft ein und hat in Gesprächen mit dem Landwirtschaftsministerium auch Ideen für das neue Gesetz eingebracht. Zunächst habe ich Reiko Wöllert aber gefragt, warum überhaupt die Preise für landwirtschaftliche Böden, vor allem im Osten, so krass gestiegen sind.
Ja, also erstmal, um es richtig zu stellen, also zum Glück geht ja kleinteilige Landwirtschaft noch. Also wir und unser Betrieb sind ja da der lebendige Beweis und da gibt es zum Glück ja auch andere. Es wird nur einfach immer schwerer und das ist das Problem. Also die Bodenpreise steigen, das ist völlig richtig. Und die steigen vor allen Dingen seit 2008, 2009 rapide an. Jedes Jahr immer wieder, ist schon fast ein exponentielles Wachstum, wenn man sich die Kurven so anguckt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es einfach kaum noch attraktive Anlagemöglichkeiten fürs Kapital gibt. Also 2008, 2009 hatten wir die Währungskrise, wo halt die Immobilienblase geplatzt ist und vorher sind schon andere Blasen geplatzt. Also sprich, wer jetzt Geld hat, hat ein Problem, dass er eigentlich nicht weiß, wohin damit. Wenn man es auf die Bank tut, zahlt man Negativzinsen. In der Wirtschaft das anzulegen, ist auch eher schwierig, zumal es einfach viel zu viel Geld gibt im Verhältnis zu den Möglichkeiten, das da anzulegen. Und da sind dann halt findige Investoren draufgekommen, zu sagen, jo, Landwirtschaft ist ja eine tolle Sache, weil die Leute immer essen müssen und der Boden auch nicht vermehrbar ist. Das heißt, wer den Boden hat, der hat eine sichere Anlage. Ich meine, das kennen wir aus dem südlichen Teil der Erde, also Afrika und so weiter, schon sehr lange. Da ist als Landgrabbing bekannt, dass es dann auch in Europa und auch vor allen Dingen auch in Deutschland passiert. Das ist eben relativ neu. Und diese Investoren kaufen Betriebe auf. Die dürften hier in Deutschland, können die keine Fläche kaufen. Also seit 1919 gibt es ein Gesetz, was das sehr effektiv verhindert.
Ja.
Deshalb war das bisher kein Anlageobjekt, um Landfläche halt direkt zu kaufen. Aber da sind halt jetzt drauf gekommen, dass man die Betriebe ja auch kaufen kann, denen das Land gehört. Und das ist eine Gesetzeslücke, die bisher niemand geschlossen hat. Das heißt, wenn eine Bank oder ein Möbelhaus oder wie auch immer versucht, ein Stück Acker zu kaufen, dann wird es untersagt, kaufen die aber den Betrieb, dem der Acker gehört, dann wird das nicht mal angezeigt, dann geht das einfach völlig problemlos. Und das hat dazu geführt, dass halt einfach immer mehr Betriebe aufgekauft wurden. Also in Brandenburg, östlich von Berlin, da sind wir schon bei über 40% der Fläche, die Investoren gehört, also wirklich nennenswert. In Thüringen sind wir da zum Glück noch Schlusslicht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Bodenpreise immer weiter gestiegen sind, weil diese Investoren, die legen das Geld halt strategisch an, die müssen ja nicht von dem Boden, den sie gekauft haben, unmittelbar dann auch leben und Gewinn erwirtschaften, jedenfalls nicht kurzfristig. Und von daher sind die da relativ großzügig mit dem Geld und das wird dann halt, führt dazu, dass die Bodenpreise steigen.
Die Landesregierung hier in Thüringen plant jetzt einen Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz. Das kommt ein bisschen spät, wenn man jetzt sich den Verkauf von Adib an die Stiftung von Aldi vor Augen ruft. Aber was genau muss in diesem Entwurf, was muss dann auch in dem Gesetz drinstehen, um diese Share Deals, also die Anteilskäufe von Land in Zukunft zu erschweren und damit auch zu verhindern?
Also wir als ABL, als Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, vor allen Dingen hier als Landesverband in Mitteldeutschland, sind da ja schon seit 5, 6 Jahren dran, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die Politik dazu zu bringen, da was zu machen. Und wir haben jetzt als ABL ja auch diesen Deal zwischen Aldi und dem Herrn Klim, also der ADIP, aufgedeckt. Das wäre sonst ja nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, weil das ja nicht angezeigt oder genehmigt werden muss. Aber wir hatten gut informierten Kreisen wussten wir, dass da was im Busche ist und dann haben wir das halt zusammen mit dem MDR in die Öffentlichkeit gebracht, sonst hätte der das einfach ganz stillheimlich machen können, es hätte niemand mitbekommen.
Und was muss da jetzt in dem neuen, um kurz nochmal zu fragen, was muss in dem neuen Gesetzentwurf drinstehen?
Genau, also wir haben also schon vor 3 Jahren einen Vorschlag vorgelegt, was da drin sein muss, also wie man ein Gesetz gestalten muss, dass Investoren keine Betriebe kaufen können, also außerlandwirtschaftliche Investoren, also dass da ähnliche Regularien gelten wie für den Bodenkauf an sich. Das hat, wie gesagt, Frau Keller immer ignoriert, die alte Landwirtschaftsministerin. Jetzt haben wir Herrn Hoff, der ist da wesentlich engagierter, auch von Linken, aber der da jetzt gesagt hat, er will bis Ende Oktober einen Gesetzentwurf vorlegen und hat die Idee, Vision, Hoffnung, wie auch immer, noch vor der Neuwahl im April ein Agrarstrukturgesetz tatsächlich durch den Landtag zu bringen. Und deshalb haben wir einen ganz konkreten Vorschlag erarbeitet, weil es nämlich gar nicht leicht ist zu sagen, was ist eigentlich ein Investor? Weil man kann ja nicht sagen, alle Investoren machen schlechte Landwirtschaft und alle Bauern eine gute Landwirtschaft. Das kann also kein Kriterium sein. Also haben wir uns die Größenordnung angeguckt, in der das passiert und sind halt, das ist jetzt ganz kurz gefasst, das Papier kann man bei uns auf der Homepage nachlesen, wenn es genauer interessiert, ganz kurz zusammengefasst heißt es, dass jeder Investor, also sind ja dann irgendwelche juristischen Personen, irgendwelche GmbHs oder wie auch immer, kann man immer am Ende nachvollziehen, wem gehört wie viel von dieser GmbH und wem gehört also dann wie viel von dem Land, was dieser GmbH besitzt. Und wenn man das über all die vielen GmbHs, die einige Leute ja besitzen, aufdröselt, haben wir gesagt, kein Mensch darf mehr als 500 Hektar über solche Anteilsverkäufe besitzen. Also sprich, wenn jemand schon 450 Hektar hat und will noch einen Betrieb kaufen, wo im Eigentum auch nochmal 500 Hektar sind, dann ist das ein Versagungsgrund. Das ist so der Kernpunkt. Es gibt noch viele andere Versagungsgründe, die wir aufgelistet haben, aber das ist eigentlich so der Kernpunkt.
Und wird das wohl so kommen in dem Entwurf? Seid ihr da optimistisch?
Wir hatten bisher, es gab zwei Verbändegespräche mit dem Minister, wo wir das vorgetragen haben. Unser Entwurf, unser Vorschlag liegt im Ministerium vor. Wir wissen überhaupt nicht, was drin steht. Für Ende Oktober ist das nächste Gespräch geplant. Da will dann der Minister den Entwurf seines Hauses vorstellen. Wir sind da mal sehr gespannt. Aber dadurch, dass wir einen Vorschlag vorgelegt haben, der definitiv diesen Aldi-Deal jetzt verhindert hätte. Also wenn das unser Vorschlag Gesetz gewesen wäre, hätte Herr Klim nicht an die Aldi-Stiftung verkaufen können. Und der Gesetzvorschlag, den das Ministerium jetzt vorlegen will, der muss sich natürlich in der Wirksamkeit daran messen. Das heißt, das wird das Kriterium sein. Sie können ja ganz andere Ideen haben. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und das nun das Nonplusultra ist. Aber die Wirksamkeit ist entscheidend. Und wir werden uns also den Entwurf, den das Ministerium vorlegt, genau angucken und prüfen. Ist das genauso wirksam wie das, was wir vorschlagen? Und daran werden wir es halt messen.
Wir haben es im Interview mit dem Landwirtschaftsminister Hoff gerade gehört. Man muss das auf jeden Fall nach rechtlichen Maßstäben prüfen, damit man dann nicht wieder vor Gericht landet. Das heißt, da bleibt abzuwarten. Wir werden es im Oktober sehen und hören, was wirklich davon umgesetzt wird. Aber nochmal, um auf ein anderes Thema zu kommen, nämlich die Kontrolle dessen, ob es dann wirklich so umgesetzt wird, nämlich das Monitoring. Was fordert ihr da?
Wir fordern eine Anzeige- und Genehmigungspflicht. Das heißt, jeder Verkauf, wo ein Betrieb oder wo Anteile von dem Betrieb oder ein kompletter Betrieb verkauft wird, der über mehr als 5 Hektar landwirtschaftlicher Fläche verfügt, muss genehmigt werden, unter Androhung von hohen Bußgeldern und der Androhung der Rückabwicklung. Also sprich, wenn jetzt jemand einfach quasi illegal verkauft und das keine Genehmigung dafür hat und das wird irgendwann mal öffentlich publik, dann drohen richtig heftige Geldstrafen und dieser Verkauf wird rückwirkend abgewickelt zu Kosten auf Lasten des Verkäufers. So dass es wie bei allem, also ich meine, es kann auch niemand verhindern, dass jemand bei Rot über die Ampel fährt, aber das Risiko, was man eingeht, wenn man es macht, ist halt so derb, dass es eigentlich kaum jemand macht, also anders kann es ja nicht funktionieren.
Dann noch zu einem Thema, und zwar zu europäischen Fördergeldern. Landwirtschaftliche Betriebe können die ja erhalten. Jetzt erklär du mir nochmal, warum es so wichtig ist, da wirklich mit härterer Hand oder darauf zu achten, dass nicht mehr so große Investoren, die vor allem nicht aus Thüringen stammen, diese landwirtschaftlichen Betriebe übernehmen in Bezug auf die Fördergelder. Warum muss das eine wichtige Strahlwirkung haben, dass man da achtet, wer das Land wirklich bekommt?
Naja, also wer das Land bekommt, ist halt von daher wichtig, oder wer es bewirtschaftet, von daher wichtig, also aus verschiedenen Aspekten. Zum einen, jeder Betrieb zahlt ja Steuern und da ist die Frage, wo zahlt er die Steuern? Also so ein Konzern, Aldi zahlt seine Steuern, glaube ich, irgendwo in Essen. Das heißt definitiv nicht in Thüringen. Das heißt, es sind Einnahmen, die dem ländlichen Raum verloren gehen. Und die Leute, die dann das Management machen, die sind auch nicht mehr hier vor Ort angestellt, sondern eben irgendwo in einer Konzernzentrale. Also es sind einfach massive Geldabflüsse aus der Region. Also das ist das eine. Und das andere mit der europäischen, mit den europäischen Agrarsubventionen. Im Moment werden die ja mehr oder weniger mit der Gießkanne ausgeschüttet. Das heißt, wenn man weiß genau, für jeden Hektar, den man bewirtschaftet, kriegt man ungefähr 300 Euro. Das ist jetzt mal so ganz grob gesagt. Und das führt halt dazu, dass natürlich Investoren, das für Investoren sehr attraktiv ist. Ich weiß halt, wenn ich eben, was weiß ich, einen 5000 Hektar Betrieb kaufe, kann ich mir ausrechnen, wie viel Subventionen jedes Jahr kommen. Das heißt, es ist eine sehr risikofreie Anlage. Und wir fordern halt, dass, also nicht nur wegen der Investoren, da wird es nur besonders deutlich, sondern überhaupt, um die Landwirtschaft umzugestalten, dass die Subventionen nicht mehr pauschal mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, sondern an die Qualität gekoppelt werden. Haben wir auch einen sehr detaillierten Vorschlag unterbreitet, dass man die Landwirtschaft danach bewertet, was bringt sie an gesellschaftlichen Leistungen für die Menschen, für die Insekten, für den Boden, fürs Klima, für den Stickstoff im Grundwasser und. Sehr ausführlich, und wenn das umgesetzt wird, dann wird es auch zunehmend unattraktiv, Betriebe zu kaufen, einfach nur, weil man dann den Betrieb hat, sondern da muss man halt auch eine wirklich gute Landwirtschaft betreiben, wenn man die Subventionen noch haben will.
Und schadet vielleicht ja auch den EU-Fördergeldern, wenn man indirekt oder besser gesagt direkt dann Fördergelder direkt an die Großkonzerne wie Aldi auf diesem Wege zahlt, oder?
Ja, das ist halt ein Riesenproblem. Also wenn, ich hatte ja gesagt, in Brandenburg 40% der Fläche gehören Investoren. Das heißt, wenn irgendwie klar ist, auch mal die Hälfte der EU-Subventionen geht direkt an große Konzerne, dann ist natürlich schon die Frage, wie lange kann man das der Bevölkerung, der Gesellschaft noch vermitteln, dass ja gigantische Steuersummen, das sind ja Steuergelder, jedes Jahr direkt an Investoren gezahlt werden. Also wozu braucht all die 3,5 Millionen Agrarsubventionen? Das kann man niemand mehr vermitteln. Das heißt, mittelfristig wird die Gesellschaft natürlich sagen, also dann gibt es dafür gar kein Geld mehr. Und darunter leiden dann natürlich auch die bäuerlichen Betriebe, weil solange wir halt quasi gegen den, also in direkter Konkurrenz zu Bauern und Bäuerinnen in der Ukraine und in sonst wo produzieren, weil eben der Weltmarkt, der Welthandel das ja alles möglich macht, die Agrargüter hin und her zu schieben. Solange das so ist, sind wir auch wir bäuerlichen Betriebe natürlich auf die Agrarsubventionen angewiesen, weil wir einfach nicht die Erzeugerpreise kriegen, die wir brauchen, weil wir einfach, ja, also das wird halt zu billig, wir müssen zu billig verkaufen. Oder der Betrieb kann dann halt nur überleben, wenn die Subventionen gezahlt werden. Und wenn die Subventionen nicht mehr gezahlt werden, aber der Außenhandel so bleibt, wie er ist, dann ist einfach eine bäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft in Europa kaum noch möglich.
Sagt Reiko Wöllert von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hier bei Radio Frei. Wir sprachen über das neue Agrarstrukturgesetz, das denn vielleicht kommen soll im nächsten halben Jahr. Ihr könnt diesen Beitrag wie die anderen natürlich auch nachhören unter www.radio-frei.de.